Stell dir vor, du verbringst tausende Stunden in einem Raum, also wirklich tausende. Du schreibst Texte, du komponierst Melodien, du nimmst Instrumente auf, mischst Tonspuren ab und das Ergebnis? Du veröffentlichst in einem einzigen Jahr 5 komplette Alben in 3 verschiedenen Sprachen.
Puh, das ist ein unfassbarer Output.
Absolut. Und am Ende dieses gigantischen Kraftaktes schaust du auf deine Spotify-Statistik und da steht eine 5. 5 monatliche Hörer.
Oh wow.
Nur 5.
Ja, genau 5.
Die logische Reaktion für fast jeden Menschen wäre doch an dem Punkt: Okay, das war's. Ich werfe hin. Das lohnt sich einfach nicht.
Ja. Naja, oder man sucht sich ein anderes Hobby.
Richtig. Aber genau hier stoßen wir auf eine Insel mitten im digitalen Ozean, die all unseren normalen Reflexen komplett widerspricht. Willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise.
Hallo auch von mir.
Wir haben heute einen echt faszinierenden Stapel an digitalen Fußabdrücken vor uns. Eine offizielle Website, ein Spotify-Profil, einen YouTube-Kanal und ziemlich tiefgründige Essays. Und all das gehört einem Mann namens Rob Bevilacqua.
Und was diese Spurensuche heute so unglaublich spannend macht, ist dieser grelle Kontrast zwischen seiner Herkunft und seinem Output.
Ja, erzähl mal.
Also wir sprechen hier von jemandem mit italienischen Wurzeln, kommt aus der Nähe von Stuttgart und er hat einen Master of Science in Wirtschaftswissenschaften. Er ist also ein studierter Ökonom.
Krass, das erwartet man jetzt nicht direkt.
Genau. Jemand, dessen gesamte akademische und frühe berufliche Prägung ja eigentlich auf Effizienz, auf Skalierbarkeit, Return on Investment und so weiter ausgerichtet sein müsste. Und doch wählt er in der Kunst den denkbar unökonomischsten Weg, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Wir haben in seinen Archiven gewühlt und sogar einen alten Zeitungsartikel gefunden aus der Nürtinger Zeitung. Der ist von März 1995.
Wahnsinn, 1995.
Ja, die Überschrift war Dancefloor aus Neuffen. Er macht also seit über 30 Jahren Musik. Er kennt die Entwicklungen. Er hat jahrelang im Bereich Web, Medien und Audioproduktion gearbeitet, war auch selbstständig.
Das heißt, er weiß exakt, wie das Geschäft funktioniert.
Ganz genau. Er weiß, wie man Dinge vermarktet, wie man eine Marke aufbaut. Und trotzdem feuert er im Jahr 2026 diese absolute Flut an kreativem Material in die Welt. Scheinbar völlig am Markt vorbei.
5 Alben in einem Jahr.
Ja, und das alles im absoluten Alleingang. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, warum ein Experte für Effizienz plötzlich beschließt, die, naja, ineffizienteste Methode der Welt zu wählen, dann müssen wir auf den Wendepunkt schauen. Die Corona-Pandemie.
Ja. Die Pandemie war für viele ein Schock, klar. Aber wenn man sich seine Biografie und auch seine Texte ansieht, dann wirkte sie bei ihm wie ein gewaltiger, unerbitterlicher Filter.
Wie meinst du das genau?
Also in der modernen Musikproduktion hast du ja normalerweise ein riesiges Netzwerk. Da gibt es Songwriter, Produzenten, Sessionmusiker, Mixing-Engineers, Mastering-Experten.
Ja, so eine richtige Industriemaschinerie halt.
Exakt. Das ist Arbeitsteilung in Reinkultur, das klassische ökonomische Modell. Aber als die Welt durch Corona zum Stillstand kam und diese ganzen Netzwerke einbrachen, sowohl physisch als auch mental, da hat er sich nicht einfach zurückgelehnt. Er hat diese erzwungene Isolation stattdessen genutzt, um die komplette Produktionskette in seine eigenen Hände zu nehmen.
Und das meine ich wirklich wörtlich. Wenn man sich die Credits bei seinen Alben ansieht, da steht immer sein Name. Er schreibt die Songs, er spielt Keyboard, er spielt Gitarre, singt, macht das Recording, das Mixing und sogar das finale Mastering.
Alles selbst gemacht.
Ja, das ist für mich irgendwie, als würde man einem erfahrenen Architekten zuschauen, der jahrelang so Hochhäuser am Computer geplant hat und plötzlich, mitten in einer Krise, sagt er sich, ich werfe die Software weg, ich entwerfe das Haus nicht nur, ich gehe nach draußen, suche mir den Ton, mische den Lehm und brenne jeden einzelnen Ziegelstein mit meinen eigenen Händen.
Schönes Bild.
Ja, und zwar nicht, weil das schneller oder billiger geht, sondern weil er das tiefe Bedürfnis hat, seine eigene DNA in jeder kleinsten Pore von diesem Gebäude zu wissen.
Wobei man dazu sagen muss, die physische und mentale Anstrengung dahinter ist enorm. Sich selbst abzumischen, also die eigene Stimme objektiv zu beurteilen, das ist eine der schwersten Aufgaben für einen Musiker.
Oh ja, das glaube ich sofort.
Man verliert da superschnell die Distanz zum Werk. Aber genau diese Distanzlosigkeit scheint sein Ziel zu sein. Er entledigt sich komplett des Lärms der Industrie und dieser betriebswirtschaftlichen Vernunft. Der Ökonom in ihm wird quasi stumm geschaltet, damit der Künstler die absolute Souveränität zurückgewinnt.
Und wenn da niemand mehr reinredet, kein Labelmanager fragt, ob der Refrain nicht vielleicht 10 Sekunden früher kommen könnte, naja, dann entsteht halt eine völlig radikale Form der Freiheit.
Ganz genau.
Aber diese grenzenlose Freiheit, die katapultiert uns direkt in ein unglaubliches Chaos. Zumindest würde der Spotify-Algorithmus das als absolutes Chaos bezeichnen.
Oh ja, der Algorithmus mag das gar nicht.
Wenn du niemanden mehr hast, der dich in eine Schublade presst, dann fallen alle Schranken. Er singt auf Deutsch, auf Englisch und auf Italienisch. Musikalisch wirft er alles in einen riesigen Topf. Du hast modernen Pop, R&B, harte elektronische Dance-Elemente und dann plötzlich Latin-Pop.
Ja, dieser wilde Mix.
Im März 2026 wurde sein Song Mi Guapa bei Radio Darmstadt gespielt. Ein super leichtfüßiger, sommerlicher Latin-Pop-Track. Und im nächsten Moment veröffentlicht er diese melancholischen, tief elektronischen Klanglandschaften.
Mhm. Da muss ich aber mal echt skeptisch reingrätschen, weil verliert man sich da nicht komplett? Die eiserne Regel des Internets lautet doch eigentlich: Finde deine Nische.
Richtig. Wenn du Latin-Pop machst, packt dich der Algorithmus in die Sommerplaylists. Wenn du danach eine düstere Synth-Ballade raushaust, skippen die Leute das, der Algorithmus straft dich ab und du bist unsichtbar. Ist das nicht einfach wahnsinnig schlechtes Marketing?
Also aus der reinen Perspektive des Marketings ist es kommerzieller Suizid. Das steht völlig außer Frage.
Ja, eben.
Der Algorithmus verlangt Vorhersehbarkeit. Ein Profil muss immer ein Versprechen abgeben. So nach dem Motto, hier bekommst du immer genau dieses eine Gefühl. Aber seine Philosophie weigert sich vehement gegen diese Art der Konditionierung.
Okay, das heißt, er macht das bewusst.
Absolut. Das, was du gerade als Chaos oder schlechtes Marketing bezeichnet hast, ist für ihn der eigentliche Kern des Menschseins. Wir finden die Antwort darauf ziemlich genau in seinem Songtext zu As It Comes.
Was singt er da?
Da heißt es auf Englisch, If it bends, let it bend. If it breaks, let it break. I can live in the in-between. Dieses Leben im Dazwischen ist sozusagen seine musikalische und persönliche Heimat.
Ah, okay.
Er will gar keine geraden Linien ziehen, weil das menschliche Leben einfach auch keine gerade Linie ist.
Stimmt.
Und dieses Dazwischen beschreibt er in seinen Essays auch sehr bildhaft. Wir haben ja diese Texte gefunden. Eines davon, das er auch als Video veröffentlicht hat, heißt Cuori Aperti, also offene Herzen.
Ein sehr starker Text.
Ja. Der italienische Text ist wahnsinnig poetisch und gleichzeitig ist es eine ziemliche harte Abrechnung mit unserer Gesellschaft. Er beschreibt da so eine Welt, in der die Menschen ihre Augen verschließen, um einfach nichts mehr sehen und spüren zu müssen.
Um sich zu schützen quasi. Er schreibt, indossano maschere leggere, sorrisi finti, also sie tragen leichte Masken und ein falsches Lächeln. Sie leben stumme Leben, um bloß keinen Lärm in der Seele zu verursachen. Bloß keine Reibung.
Und die Antithese dazu sind für ihn eben diese Cuori Aperti, also Menschen, die sich weigern abzustumpfen. Er vergleicht das Leben dieser offenen Herzen mit einer Blumenwiese. Man nimmt da jede einzelne Farbe intensiv wahr und fühlt jede Emotion wirklich bis auf den Grund.
Das würde auch diese wilden Genresprünge erklären, oder?
Ganz genau. Wenn du alles bis auf den Grund fühlst, kannst du nicht jeden Tag stur dieselbe musikalische Nische bedienen. In einem anderen Essay namens Erwachen liefert er dafür ein, wie ich finde, brillantes konzeptionelles Bild. Er fordert dazu auf, das Herz als ein Instrument zu betrachten. Und nicht bloß als ein Organ.
Ja, dieser Satz aus dem Essay, du lebst, bevor du funktionierst, der ist bei mir extrem hängen geblieben.
Mich hat er auch sehr getroffen.
Weil ein Organ hat ja eine rein biologische, funktionale Aufgabe. Es pumpt Blut, damit der Körper nicht stirbt. Ein Instrument hingegen existiert, um Frequenzen zu erzeugen, um Resonanz zu schaffen, um zu klingen.
Er lehnt diese rollenbasierte Welt komplett ab. Diese Welt, in der wir alle nur noch Profile sind, die in ihren Nischen funktionieren müssen.
Aber jetzt mal ganz pragmatisch gedacht. Wer ohne Maske durch eine Welt voller Maskenträger läuft, wer sein Herz als offenes Instrument vor sich herträgt, der wird doch unweigerlich verletzt. Offenheit lädt den Schmerz doch geradezu ein, oder?
Ja, und das weiß er ja auch. Dieser Schmerz ist in seiner Kunst nicht nur ein Nebenprodukt, er ist eigentlich das zentrale Kraftwerk seiner Kunst. Er klammert die Dunkelheit überhaupt nicht aus. Er seziert sie regelrecht, der Seelen. Es geht darin nicht um so einen oberflächlichen Streit, sondern um sehr existenzielle Begegnungen. Er beschreibt da das Konzept einer Person, die wie ein Spiegel für dich ist.
Okay, ein Spiegel?
Jemand, der dich so tief versteht, dass er deine bestversteckten, verletzlichsten Teile sieht.
Das ist ja eigentlich der Moment, in dem man sich total sicher fühlt. Aber dann beschreibt er weiter, wie exakt diese Person, die dich so gut kennt, dich dann am tiefsten verletzt. Man stürzt ab. Er nennt das den Fall ins, ich zitiere, älteste Dunkel.
Ein heftiges Bild.
Ein Gefühl, als würde man in einem eiskalten Ozean ertrinken. Im normalen Leben kennen wir das ja alle irgendwie. Ein Vertrauensbruch, ein Harat von jemandem, dem wir völlig vertraut haben.
Das tut unglaublich weh.
Und die normale menschliche Reaktion darauf ist Wut, man zieht sich zurück, baut dicke Mauern auf, wird vielleicht zynisch. Oder sucht nach Wegen, es dem anderen heimzuzahlen. Man schreibt vielleicht einen richtig wütenden Song, um sich zu rächen. Aber seine Herangehensweise ist hier völlig kontraintuitiv.
Weil er diesen toxischen Kreislauf aus Verletzung und Bitterkeit komplett durchbricht, er verschiebt die Perspektive radikal. Er schreibt in dem Essay, dass man irgendwann begreift, dass dieser unfassbare Schmerz gar keine Strafe war.
Sondern?
Er war eine Tür, ein Katalysator, der dich zwingt, ungeschminkt hinzusehen und dich selbst neu zu ordnen. Der Schlüsselsatz in diesem italienischen Text lautet, und das ist wirklich stark, Non era destinata a restare, ma era destinata a svegliarti.
Sie war nicht bestimmt zu bleiben, sondern dich aufzuwecken.
Ja.
Das ist hart. Es bedeutet ja, den Verrat als Geschenk zu akzeptieren, weil er die eigene Stagnation beendet hat.
Und genau diese Resilienz durchzieht sein gesamtes aktuelles Werk. Wir hören das auch ganz deutlich in einer englischen Zeile aus dem Song Rise. Da singt er:
I held that old hurt like a stone in my palm. Now I'm rising out.
Den Schmerz wie einen Stein in der Hand halten, ihn betrachten, aber ihn dann als Fundament nutzen, um aufzusteigen. Das ist ein tolles Bild.
Finde ich auch. In seinem Text »Musik ist laut« beschreibt er Musik dann auch als elektrisches Licht. Kunst ist für ihn also kein Werkzeug der Rache. Es ist der ganz bewusste Entschluss, mit all den sichtbaren Narben am Körper weiterzugehen, aber eben mit Licht in den Augen statt mit Dunkelheit.
Das greift so nahtlos in sein Lebensmotto. Das Ziel ist der Weg.
Ja, das sagt man so leicht dahin. Stimmt, das klingt oft wie so ein abgedroschener Kalenderspruch. Aber er füllt das mit einer extremen Konsequenz. Er beschreibt darin das Laufen ohne festen Plan, bei dem jeder Fehler trotzdem ein Schritt nach vorn ist. Er integriert wirklich alles, was ihn ausmacht, in diesen Weg.
Zum Beispiel?
Naja, in dem Song «Melli porto con me», was übersetzt heißt «Ich nehme sie mit mir», da thematisiert er seine Kindheitsträume. Träume, die er als Junge auf die Mauern der Vorstadt gemalt hat. Er ist heute erwachsen, er hat Verletzungen erlitten, er hat sich tausendmal verändert, aber er trägt dieses ursprüngliche Licht weiter in sich. Es ist wie eine innere Stimme, besonders in den Momenten, in denen er selbst zweifelt.
Hier müssen wir aber echt mal eine entscheidende Beobachtung machen. Diese ganze tiefe psychologische Aufarbeitung, diese ständige Integration von Traumata und Träumen, dieser wahnsinnig gewaltige Schaffensprozess, all das passiert ja fast im luftleeren Raum.
Wie meinst du das?
Naja, es gibt kein applaudierendes Publikum, das diese Entwicklung von außen validiert oder belohnt.
Ah, okay. Damit sprichst du das größte Paradoxon unserer heutigen Entdeckungsreise an. Wir haben jetzt diese gigantische innere Welt beleuchtet. Einen studierten Ökonomen, der in Eigenregie 5 Alben für das Jahr 2026 produziert hat. Die Titel lauten, ich lese das mal vor, Rise, In Country, Lost Generation, Mili Porto Con Me und NPC Vibes.
Ein riesiges Werk.
Dreisprachig, genreübergreifend, extrem tiefgründig. Und dann prallt diese gewaltige innere Welt auf die harte Realität der äußeren Welt, also auf die nackten Zahlen der Aufmerksamkeitsökonomie.
Ja, schauen wir uns mal die Metriken an. Das, was in unserer Branche normalerweise über Leben und Tod einer Karriere entscheidet.
Genau das ist es ja. 5 monatliche Hörer auf Spotify.
5.
Seine YouTube-Videos dümpeln im ein- bis niedrigen zweistelligen Bereich herum. Das Video zu Cuore Aperti, dieses tief poetische Manifest über das offene Herz, das wir vorhin besprochen haben, das hat 3 Aufrufe.
3 Aufrufe. Wahnsinn.
Sein Song Escape the Matrix steht bei 17. aus der Sicht der Musikindustrie, aus der Sicht jedes Marketing-Experten da draußen, ist das nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist praktisch unsichtbar.
Es existiert quasi nicht für den Algorithmus.
Um das mal bildhaft zu machen, das ist, als würde ein Meisterkoch jeden einzelnen Abend in seinem Restaurant ein hochkomplexes, perfekt abgestimmtes Fünf-Gänge-Menü kochen. Er poliert das Silberbesteck, er faltet die Servietten zu Schwanen, zündet handgezogene Kerzen an und der Speisesaal ist komplett leer. Da sitzt fast nie jemand.
Tragisch eigentlich, oder?
Ja, und trotzdem stellt sich dieser Koch jeden Nachmittag wieder in die Küche und wiederholt das Ganze. Mit einem Lächeln im Gesicht. Da fragt man sich doch unweigerlich, ist der Mann einfach blind für die Realität? Versteht er TikTok und die modernen sozialen Medien nicht?
Also ich glaube, er versteht sie besser, als uns lieb ist. Das verraten ja allein schon die Titel seiner Werke. Er veröffentlicht ja Stücke, die heißen TikTok Superstar oder eben NPC-Vibes.
Stimmt, NPC.
Ja, NPC, also Non-Player-Character, das sind ja diese Figuren in Videospielen, die vom Computer gesteuert werden. Die laufen immer denselben programmierten Weg und sagen immer denselben Satz.
Genau.
Er beobachtete eine Gesellschaft, in der Menschen sich selbst zu diesen NPCs degradieren, nur um dem Algorithmus zu gefallen. Sie laufen ferngesteuert durch die Welt auf der ewigen Jagd nach Klicks. In seinem Essay Erwachen schreibt er sehr deutlich, die Welt, wie du sie kennst, stirbt, weil sie sich selbst nicht mehr trägt.
Er ist also keineswegs naiv oder unwissend.
Nein, überhaupt nicht. Er sieht das Spiel sehr klar. Er verweigert schlichtweg die Teilnahme.
Das heißt, ein leeres Restaurant ist für ihn gar kein gescheitertes Restaurant, solange das Kochen selbst ihn erfüllt. Es ist die totale Kollision zweier Wertesysteme. Auf der einen Seite haben wir unsere metrikgesteuerte Realität, in der etwas nur dann Wert hat, wenn es von Tausenden geliked wird. Und auf der anderen Seite ist da seine innere Welt, in der die Erschaffung eines Songs an sich bereits der absolute Erfolg ist.
Er schreibt das auf seiner Website auch völlig unmissverständlich. Er sagt, seine Musik sei gemacht aus purer Leidenschaft, nicht für Trends oder die Branche. Das ist einfach die radikale Umsetzung seines Prinzips vom Weg als Ziel.
Ja, das stimmt. In einer ökonomisierten Welt, in der jede unserer Handlungen sofort auf ihre Verwertbarkeit geprüft wird, vom Posten eines Urlaubsfotos bis hin zum Hobby, da wirkt so eine Haltung fast wie eine Provokation.
Und genau deshalb analysieren wir hier den digitalen Fußabdruck eines Künstlers mit nur 5 Spotify-Hörern, weil er unsere eigene extrem verinnerlichte Definition von Erfolg massiv in Frage stellt. Wir haben uns alle doch mehr oder weniger an die Matrix gewöhnt. Er zeigt uns, wie befreiend es sein kann, Kunst, Arbeit oder eine Leidenschaft wieder als reinen Selbstzweck zu begreifen.
In Das Ziel ist der Weg gibt es diese eine Zeile, da heißt es, lass die Zeit fließen wie ein Sonnenstrahl. Ich sende hier weiter auf meinem Kanal. Er sendet einfach. Ob da draußen ein Empfänger sitzt oder nicht, das ändert absolut nichts an der Qualität oder der Notwendigkeit der Sendung.
Das Senden selbst ist der Beweis.
Genau. Der Beweis, dass das Herz noch ein Instrument ist und kein reines, funktionierendes Organ. Lass uns diese akustische Spurensuche heute noch einmal zusammenziehen. Wir haben hier die echt faszinierende Entwicklung eines Wirtschaftswissenschaftlers und Musikers aus der Nähe von Stuttgart gesehen. Jemand, der seit Mitte der 90er Jahre Musik macht, aber erst durch diese erzwungene Stille der Corona-Pandemie zu seiner kompromisslosesten Form gefunden hat. Er hat gelernt, jeden einzelnen Produktionsschritt selbst auszuführen, weil er keinen Filter mehr zwischen sich und seinem Werk duldet.
Er macht einfach alles selbst.
Ja. Er ignoriert musikalische Grenzen. Er springt wild zwischen Deutsch, Englisch und Italienisch, zwischen Dance-Pop und tiefgründiger Elektronik. Er nutzt tiefen emotionalen Schmerz nicht als Waffe für Rache, sondern als Tür, um aufzuwachen.
Und als Katalysator für ein riesiges Werk.
Genau, 5 Alben im Jahr 2026. Und er tut all das in einer Welt der NPCs, völlig unbeeindruckt davon, dass am Ende des Tages nur 5 Menschen auf Play drücken. Er ist irgendwie der lebende Beweis, dass der Wert von Kunst nicht in Datenbanken gemessen wird.
Seine Geschichte ist wirklich eine Einladung an uns alle, den Lärm der Algorithmen für einen Moment mal leiser zu drehen. Sich zu fragen, an welchen Stellen wir unser eigenes Herz eigentlich nur noch als funktionierendes Organ behandeln, anstatt es Frequenzen erzeugen zu lassen.
Schön gesagt.
Es ist der Beweis, dass wahre kreative Souveränität genau dort beginnt, wo die Sucht nach äußerer Bestätigung endlich endet.
Und genau an diesem Punkt möchte ich mich heute direkt an dich wenden, der uns gerade zuhört. Nimm diesen Gedanken doch mal mit in deinen Tag. Wälze ihn ein bisschen hin und her, während du dir gleich einen Kaffee machst oder in der Bahn sitzt.
Ja, das lohnt sich.
Stell dir vor, morgen früh um 8 Uhr verschwinden ausnahmslos alle Metriken aus deinem Leben. Alle Likes auf deinen Fotos, alle Aufrufzahlen, alle beruflichen Statussymbole. Jedes anerkennende Nicken von außen ist unwiderruflich weg.
Einfach auf Null.
Wenn dein persönliches Publikum ab morgen buchstäblich und für immer auf Null sinken würde, was würdest du in deinem Leben trotzdem weiterhin erschaffen, pflegen oder tun, einfach nur, weil es unaufhaltsam aus dir heraus muss?
Wir hoffen, diese heutige Entdeckungsreise hat dir neue Perspektiven eröffnet und vielleicht auch ein wenig Mut gemacht, das Dazwischen zu umarmen. Bis zum nächsten Mal bei unserer Spurensuche. Lass es dir gut gehen.